Wir werden heute den Kolosserbrief weiter betrachten. Und zwar waren wir im dritten Kapitel und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, worum es in den letzten beiden Predigten ging. Ich hoffe es, weil die Predigt heute baut nämlich auf den beiden auf. Ich möchte nur mal kurz wiederholen, vor 2 Wochen haben wir vom Klaus gehört, dass wir als Kinder Gottes dazu aufgefordert sind, den alten Menschen und die ja, alten Gewohnheiten, die alten Eigenschaften, die jetzt halt nicht zu Christus passen, dass wir die ablegen sollen, wie zum Beispiel die Unzucht und die Bosheit oder die Lüge und verschiedene andere Sachen. Und vom Hannes haben wir letzte Woche gehört, dass wir den neuen Menschen anlegen sollen, dass wir Eigenschaften anlegen sollen, die ja das Wesen Gottes beschreiben, die ja einfach das mit uns machen, damit wir so leben können, wie Christus es möchte. Und dazu gehört dann Freundlichkeit, Demut und Sanftmut. Und heute geht Paulus weiter und sagt, jetzt, wo ihr den neuen Menschen angezogen habt, zeigt er uns, wie wirkt sich das auf unseren Alltag aus? Wie verändert sich der Mensch, wenn er den alten Menschen abgelegt hat und den neuen Menschen angelegt hat? Und er fängt im engsten Kreis an, bei der Ehe, und dann geht er weiter nach draußen in die Familie und letzten Endes dann auch in den Alltag raus, in die Arbeit und in die Arbeitsstelle. Und ich möchte einfach mal mit euch den Text lesen. Lesen wir in Kolosser 3, ab Kapitel 18. Kolosser 3, ab Kapitel 18. Da heißt es: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, fordert eure Kinder nicht zum Zorn heraus, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, wenn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ich möchte zu Beginn noch beten und stehe mal ganz kurz auf dazu. Herr, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns darin Anweisungen gegeben hast, wie wir unser Leben leben sollen. Und ja, wir möchten dir auch von Herzen danken, dass wir nicht alleine dastehen, sondern dass du bei uns bist und dass du in uns lebst und uns dazu ja, befähigst, diese Dinge zu tun. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du mir hilfst, ja, deine Worte zu sprechen, dass du mir deine Worte in den Mund legst und dass ja, wir einfach etwas lernen dürfen von dir und von der Art auch, wie du bist. Ja, danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Gut. Wir sehen hier immer 2 Paare, die Paulus erwähnt. Einmal fängt er ganz im engsten Kreis an, ihr Frauen und ihr Männer. Er ist in der Ehe. Dann geht er weiter nach außen und sagt, ihr Kinder und ihr Väter, und geht damit in die Familie. Bisschen weiter, sage ich mal, in die Öffentlichkeit. Und dann geht er, ich weiß nicht, das halt ein bisschen, vielleicht kann man das, genau. Und dann geht er noch ein bisschen weiter nach außen, wirklich in die Öffentlichkeit und sagt dann, ihr Knechte oder Sklaven, übersetzt Luther, ihr Knechte und ihr Herren. Und diese 3 ja, Personenpaare spricht er an. Und wenn wir genau hinschauen, ich sage es mal, fällt uns auf, dass er immer mit der, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, immer mit der untergeordneten Person anfängt. Er fängt mit den Frauen an, er fängt mit den Kindern an und er fängt mit den Knechten an. Und er fängt immer mit den Personen an, wo es zu der Zeit absolut normal war. Der erste Punkt, der ist damals gang und gäbe gewesen. Eine Frau hat sich ihrem Mann unterzuordnen gehabt. Das ist einfach so. Das war in der Gesellschaft so, weil der Mann war halt der Starke und die Frau hat eigentlich nichts zu sagen gehabt. Aber dass der Mann die Frau wirklich liebt, das war damals wahrscheinlich noch nicht so. Klar, man hat geheiratet, weil man die Frau liebt, aber oft hat dann der Mann neben seiner eigentlichen Frau noch Nebenfrauen gehabt und dann war dann eine Frau da, die nur dazu da war, um Spaß zu haben und eine Frau war da, die dazu da war, die Kinder großzuziehen und dann kann man nicht von Liebe sprechen jetzt. Aber es geht ja hier jetzt auch nicht um die Welt, sondern um die Christen und bei den Christen hat sich das dann geändert, wegen den neuen Klamotten auch unter anderem. Und auch die Kinder, wenn die ungehorsam ihrem Vater gegenüber waren oder ihrer Mutter, das war, ging absolut gar nicht. Sondern die haben einfach gehorchen müssen aufs Wort. Aber die Väter, ich denke schon, dass die Kinder, das sieht man auch heute noch, wenn dann die Kinder einfach, ja keine Ahnung, links liegen gelassen werden, es wird nicht auf sie aufgepasst oder sie werden grundlos verprügelt, einfach nur weil der Vater besoffen ist. Das war nicht normal, aber andersrum natürlich, das muss sein. Das geht ja sonst gar nicht. Und auch bei den Sklaven und bei den Knechten oder den Herren sowieso. Der Sklave hatte sowieso kein Recht. Wenn der Herr Lust gehabt hat, hat er ihn einfach umbringen dürfen. Und ja, der Herr hat einfach machen dürfen mit ihm, was er will. Und der Sklave hatte keine Wahl, als zu gehorchen, weil er Eigentum war. Und was ich noch, nur eine kleine Anmerkung, was ich interessant finde, heute hat sich das Ganze umgedreht. In der emanzipierten Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das Ganze genau das Gegenteil. Keine Frau, wenn man heute einer Frau sagt, die draußen ist, und dann sagt, hey, du musst dich deinem Mann unterordnen, die zeigt dir den Vogel. Die sagt, das geht nicht, denn ich bin eine eigenständige Person, ich werde mich niemandem unterordnen außer mir. Aber der Mann, der muss die Frau lieben, deswegen hat man ja geheiratet. Wehe, der Mann liebt die Frau nicht. Und bringt dir keine Blumen vorbei oder was auch immer. Dann gibt es Krach. Und auch andersrum, es wird von dem Staat wird ganz genau darauf geachtet, dass man seine Kinder gut behandelt. Dass man sie nicht misshandelt, dass die Kinder genug zum Essen haben, genug zum Trinken haben und alles, und dass es ihnen gut geht. Aber wie die Kinder die Eltern behandeln, ja, das ist ja egal. Die Kinder sollen sich ja frei entfalten dürfen. Und auch andersrum, Sklaven gibt es ja sowieso nicht mehr, das wurde ja abgeschafft, und Knechte. Und auch bei den Arbeitgebern und Arbeitnehmern heute gibt es Gewerkschaften und Sachen, die genau darauf achten, dass die ihr gut behandelt werden, ihr Geld bekommen und so weiter. Und das ist oft andersrum, aber das wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen, um mal das kurz zu zeigen. Genau. Aber Paulus, der spricht hier zu beiden Seiten. Der sagt, weder das eine Extrem ist in Ordnung, noch das andere Extrem ist in Ordnung. Sondern es geht um beide. Lesen wir also nochmal kurz den ersten Teil, Verse 18 und 19. Fangen wir da an. Da heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Wie ist es, wenn du als weltlicher Mensch verheiratet bist, als ein Mensch, der diese alte Bekleidung noch anhat? Am Anfang ist man vielleicht noch verliebt und alles ist gut, aber dann so nach 2, 3, 4 Jahren ungefähr, beginnt man sich in seiner Ehe zu langweilen. Oft. Und dann kommt dann irgendwie die Unzucht ins Spiel, man fängt an, sich pornografische Bilder anzuschauen oder man geht ja gleich fremd. Und sucht sich irgendeinen Liebhaber, weil man, ja, so ist es häufig. Ich bin oft zornig über sie. Man ist einem egal, ob ich mit ihr im Clinch liege, ob ich streite. Meist ist halt so. Man fängt an, schlecht über sie in der Arbeit zu reden. Man redet von seiner Frau als, ja, das ist meine Alte. Hat überhaupt keinen Respekt mehr davon. Genauso die Frau, die sagt, ja, man, der ist nicht mehr zu gebrauchen. Und so weiter. Ja, ich habe sie eh degradiert zu einer Köchin und Putzfrau, falls sie das überhaupt noch machen möchte, falls sie nicht schon längst ja, irgendwie ausgezogen ist oder ja, keine Ahnung, einfach alles liegen lässt, weil sie keine Lust hat, alles alleine zu machen. Man belügt einander ständig, man beleidigt einander. Das ist normal heutzutage in einer Ehe, wenn sie fortgeschritten ist und man ja, bekommt nicht immer das, was man selber möchte. Klar, natürlich, es schaut nicht in jeder Ehe so aus und vor allem auch nicht in jeder Ehe, die auf Christus basiert, aber in der Welt ist es normal. Und diese Dinge, die der Paulus hier nennt, die kann ein normaler Mensch eigentlich nicht erfüllen. Und wenn wir aber das machen, was Paulus uns gesagt hat, nämlich dass wir mit Gottes Hilfe den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen, dann ist es uns möglich, dass eine Ehe so wird. Dann ist es einer, wisst ihr, keine Frau, deren Charakter von Zorn, von Grimm und von Bosheit geprägt ist, wird sich ihrem Mann unterordnen wollen. Und ja, auch kein Mann wird in der Lage sein, seine Frau wirklich zu lieben, wenn die Frau ja, sich dem Mann nicht unterordnet. Genau, es geht nur, wenn wir Gott um Hilfe bitten. Und jetzt ist es so, dass wenn wir die neuen Klamotten anlegen, dann wird es plötzlich einer Frau möglich sein, sich ihrem Mann unterzuordnen, auch wenn der sie nicht liebt, wenn es nicht von ihm kommt. Sie wird wegen den neuen Klamotten, die sie anzieht, wegen dem neuen Menschen, der sie jetzt halt geworden ist in Christus, wird sie plötzlich in der Lage sein, sich unterzuordnen, auch wenn der Mann sie nicht liebt. Und andersrum auch, der Mann wird in der Lage sein, die Frau zu lieben, auch wenn die sich nicht unterordnen möchte. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist der, weil vom Mann, es ist ja nicht nur, dass dir gesagt wird, du Frau, ordne dich unter, sondern dem Mann wird ja auch gesagt, liebe deine Frau. Und heutzutage nimmt man das Wort, ja, ich liebe dich, so leichtfertig in den Mund, dann heißt es dann, boah, ich liebe Schokolade einfach, es gibt nichts Besseres, oder boah, ich liebe mein neues Auto, das ist der absolute Wahnsinn. Und es wird einfach so leichtfertig gesagt und man liebt plötzlich Dinge und ja, man sagt zu einem Gefühl, das ist Liebe. Und ja, das ist einfach so, weil wir haben halt nur das eine Wort, um Liebe zu beschreiben und dann wird das halt missbraucht. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen über die Liebe, die so wirklich passiert ist. Ein Missionar war in einem Stamm, bei einem Stamm im Urwald. Und er war sehr, sehr lange dort und hat ihre Sprache gelernt und ihnen von der Liebe Gottes erzählt. Und ja, aber die Menschen, die hat das anscheinend nicht interessiert. Sie sind nicht umgekehrt zu Christus. Und der Missionar, der war verzweifelt, hat nicht gewusst, woran liegt es jetzt. Und eines Nachts ist ihm dann Jesus im Traum erschienen und hat ihm gesagt, hey, du kennst doch ihre Sprache, schau einmal genau drauf auf ihr Wort für Liebe. Schau einfach mal, wie sie damit umgehen. Und dann hat der Mann das gemacht und hat festgestellt, ja, die Leute haben drei verschiedene Worte, um Liebe zu beschreiben. Das eine heißt Dvi, dann Dva und Dvu. Klingt jetzt ein bisschen komisch und ungewohnt, aber die drei Worte hatten sie für Liebe. Und er hat aber nicht genau gewusst, was bedeutet das jetzt, wann sagt man was. Also ist er zu den Ältesten gegangen, die sich damit auskennen, und hat sie gefragt, hört mal, kann man sagen, ein Mann wie seine Frau? Die schauen an, natürlich geht es. Das bedeutet, du bist verliebt. Du liebst sie jetzt im Moment. Aber es kann sein, dass nach 3 Jahren oder nach 2, dass die Liebe weg ist und du liebst sie nicht mehr. Und dann hat er gefragt, ja, okay, gut. Kann man sagen, ein Mann war seine Frau? Und sagt, ja, klar, natürlich geht es. Das bedeutet nämlich, du liebst sie, weil sie für dich kocht. Und du liebst sie, weil sie für dich putzt. Und du liebst sie, weil sie mit dir ins Bett geht und so weiter und so weiter. Man liebt sie, weil sie etwas macht. Aber sobald sie damit aufhört, ist die Liebe weg. Und man liebt sie nicht mehr. Und dann hat er sie gefragt, kann man sagen, ein Mann dwu seine Frau? Und dann haben alle angefangen zu lachen dort bei den Ältesten, haben gesagt, ja, also grammatikalisch ist das schon möglich. Von der Sprache her, klar, kein Problem. Aber praktisch geht das gar nicht, weil es bedeutet nämlich einfach nur, ich liebe dich. Ganz egal, ob du für mich kochst oder ob du für mich putzt oder ob du sonst irgendwas machst, ich liebe dich einfach. Und auch wenn du mich nicht mehr liebst, nein, ich liebe dich trotzdem. Und das ist einfach nicht möglich, dass ein Mensch so liebt. Und dann hat der Missionar aber den Menschen von dieser Du erzählen können, mit der Jesus die Menschen liebt. Und dann plötzlich sind die Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Und das Du, diese Du, das ist genau diese Liebe, was hier drin steht. Im Griechischen, da gibt es nämlich auch drei Wörter, und das Griechische für Du bedeutet Agape. Es ist die Agape. Und schauen wir uns doch mal, schlagen wir mal kurz den ersten Korintherbrief auf, weil ich wollte es wissen, ich habe zu Hause eine griechisch-deutsche Bibel und ich habe extra nachgeschaut, was wirklich dieses Agape ist, und das ist tatsächlich das Agape. Und lesen wir kurz drei Verse, da heißt es, 1. Korinther 13, Abvers 4, 1. Korinther 13, Abvers 4, da heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Einmal so weit. Und jetzt nur eine Frage. Nehmen wir mal an, eine Frau hat einen Mann, der sie genau so liebt. Sie hat einen Mann, der genau diese Eigenschaften hat, die wir gerade eben vorgelesen haben, der sie mit der Agape-Liebe liebt. Glaubt ihr, es ist einfach für so eine Frau, sich ihrem Mann unterzuordnen? Ich denke auf jeden Fall. Wenn der Mann eine Frau wirklich mit der Liebe liebt, die Paulus hier meint, dann ist es für die Frau nicht schwer, sie unterzuordnen. Und andersrum ist es auch einfacher für den Mann, seine Frau zu lieben, wenn sie sich unterordnet. Es ist also ein Geben und ein Nehmen. Und vor allem in einer christlichen Ehe, in der man einfach den neuen Menschen angezogen hat und nicht mehr den alten Fummel da anhat, und man den Wunsch hat, den anderen so zu lieben, dann ist man in der Lage, das zu tun, was Paulus hier von uns möchte. Genau, und jeder hat halt seine Aufgabe. Wir als Männer haben die Aufgabe, die Frau zu lieben, und die Frau hat die Aufgabe, sie unterzuordnen. Unterzuordnen, nicht, dass ihr das falsch versteht, das bedeutet nicht, dass die Frau sofort springen muss, wenn der Mann etwas sagt und dem Mann bedingungslos gehorchen soll. Sondern das bedeutet, das ist einfach eine Haltung, die sagt, ich akzeptiere dich als den Haupt. Klar, die Frau hat auch noch ihren eigenen Willen, aber am Ende entscheidet dann doch der Mann und ich ordne mich der Entscheidung dann am Ende unter. Und das ist eine Herzenseinstellung. Genau. Und kein blinder Gehorsam, einfach nur du sagst, okay, und ich springe. Wenn wir weiterlesen, geht Paulus weiter nach draußen, er kommt in die Familie. Er hört bei der Ehe hier nicht auf. Und da heißt es ab Vers 20, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, fordert eure Kinder nicht zum Zorn heraus, damit sie nicht unwillig werden. Zuerst zu den Kindern. Wenn wir jetzt mal von ganz normalen Kindern ausgehen, die 9, 10 Jahre alt sind. Ein Kind hat im Grunde gar keine andere Wahl. Es muss eigentlich immer das tun, was die Mama oder was der Papa sagt. Auch wenn sie sich sträuben, am Ende, okay, der Papa hat es gesagt, also mache ich es. Es ist ein Kind, das hat keine andere Wahl. Und wenn man als Kind, und man ist selber ein Kind Gottes, man ist kein Kind Gottes, Entschuldigung, so rum. Und man hat halt seine alten Sachen noch an, man interessiert sich nicht dafür. Man macht man's, aber man ist stinksauer darüber, dass man das jetzt machen muss und man ist wieder borstig. Und zwar die ganze Zeit und man macht es. Aber ja, und wenn man dann noch einen Vater hat, der einen zum Zorn reizt, der das Kind schlecht behandelt, ja, dann ist es sowieso vorbei mit dem Kind. Das arme Kind. Und ein Vater muss sich nicht wundern, dass wenn er das Kind mies behandelt, dass es unwillig wird. Und Luther übersetzt hier unwillig nicht mit unwillig, sondern mit scheu. Er sagt, dass die Kinder nicht scheu werden. Und wenn jemand scheu ist, dann läuft er von einem weg. Und wisst ihr, wie viele Kinder sind schon von zu Hause weggelaufen? Einfach, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. weil sie einen Vater gehabt haben, der ja, sie verprügelt hat grundlos, der ja, sie einfach schlecht behandelt hat. Und in dem Fall ist es also wieder ein Geben und ein Nehmen. Ein Kind, das seinem Vater gehorcht, macht es dem Vater sehr, sehr einfach, ihn nicht zum Zorn zu reizen. Und ein Vater, der sein Kind gut behandelt und ihn wirklich in Liebe behandelt, mit dieser Agape-Liebe, der macht es einem Kind leicht, ihm zu gehorchen. Natürlich gibt es immer kleine Ausnahmen, aber meistens ist es so. Und es ist auch wieder dasselbe in der Ehe, wenn ein Kind zu Christus kommt und die alten Klamotten ablegt, sage ich jetzt mal, und die neuen anzieht, dann wird es in der Lage sein, dem Vater zu gehorchen, auch wenn dieser das Kind reizt. Weil dann will das Kind dem Vater gehorchen, dann will das Kind eigentlich das tun, was Jesus von ihm möchte. Und auch ein Vater wird in der Lage sein, ein Kind nicht zum Zorn zu reizen, auch wenn dieses überhaupt kein Interesse daran hat und wieder borstig ist, ununterbrochen. Er wird trotzdem in der Lage sein, es nicht zum Zorn zu reizen und geduldig mit ihm umzugehen, wenn er die neuen Klamotten angezogen hat, wenn er die neue Kleidung der neuen Menschen trägt. Ich kann zu diesem Punkt selber noch nicht so viel sagen. Ich bin selber noch nicht Vater. Aber es ist einfach oft so, dass die Eltern das in der Hand haben, durch die Erziehung, wie ein Kind wird. Ich kann natürlich kein Kinderherz dazu bewegen, Jesus nachzufolgen, aber ich kann ihm von Jesus erzählen, ich kann ihm von seiner Liebe erzählen. Und ja, als Mütter natürlich geht es auch. Und ja, ich denke, Väter, wenn sie wissen, hey, ich liebe Christus und ich möchte das tun, was Christus will, dann wird er sein Kind gut behandeln und wird alles daran setzen, es nicht zum Zorn zu reizen. Ich kann leider nicht mehr dazu sagen. Vielleicht in ein paar Jahren habe ich dann etwas mehr Erfahrung. Genau, aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Noch einen Schritt nach draußen. Es kann nämlich sein, wisst ihr, dass die ersten zwei Punkte gerade eben euch noch nicht betreffen. Wenn ihr noch nicht verheiratet seid, wenn ihr noch keine Kinder habt, ist gut möglich, wir haben einige davon. Aber dieser Punkt, der jetzt kommt, das ist der längste Punkt, und der geht jeden Einzelnen etwas an. Ganz egal, wie alt oder wie jung ihr seid, jeder ist ein Knecht. Und ja, deswegen ist dieser Text auch so wichtig. Und dieser Abschnitt hier, der zeigt uns nicht nur, wie wir gute Knechte für unseren Arbeitgeber sein können, sondern auch, wie wir ja Knechte für, wir erinnern uns, wir sind auch Knechte von Gott. Wir sind seine, er ist unser Herr und wir sind seine Knechte. Lesen wir einfach nochmal den Text. Da heißt es, ab Vers 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren gewährt euren Knechten, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ihr Knechte, und das bin ich bin ein Knecht. Wenn auch jetzt nicht in dem damaligen Sinn von Knecht, also ich bin kein Sklave, so in dem Sinne, außer natürlich von unserem Herrn, von ihm bin ich ein Knecht. Aber ich habe Vorgesetzte hier auf der Erde, die mir Anweisungen geben können. Jeder, der arbeitet von euch, der hat einen Chef, der hat einen Herrn. Einen Herrn hier auf dieser Erde, einen irdischen Herrn, einen Vorgesetzten. Aber nicht nur in der Arbeit haben wir Vorgesetzte, sondern wir haben eine Regierung, die uns sagt, wie wir zu leben haben. Wir müssen Steuern zahlen. Also hat wirklich jeder Einzelne von hier, der hier sitzt, einen irdischen Herrn. Und was wird also hier zu uns gesagt? Hier wird zu uns gesagt, gehorcht euren leiblichen Herren. Euren leiblichen Herren. Ja, euren leiblichen Herren. Und wie sollen wir ihnen gehorchen? In allen Dingen. Ja, wie ist das jetzt, wenn unser Chef uns sagt, hey, komm, spring da von der Klippe. Müssen wir das dann tun? Natürlich nicht. Also da komme ich noch später dazu. Aber auch wenn hier steht, in allen Dingen, wir müssen nicht von der Klippe springen, wenn unser Chef das sagt. Aber dazu komme ich noch später, werde ich am Ende noch etwas sagen. Was wir aber zum Beispiel auf jeden Fall machen müssen, zum Beispiel in der Arbeit, sind so die ganz unbeliebten Aufgaben, die eigentlich keiner tun will. Wir haben bei uns in der Arbeit eine Aufgabe, da nimmst du eine Plastiktüte und packst eine Schraube da rein. Und dann sitzt du halt an deinem Tisch und packst den ganzen Tag eine Schraube in diese Plastiktüte. Den ganzen Tag. Das mag man nicht sonderlich tun. Und man macht eine Handbewegung wirklich den ganzen Tag. Und manchmal wird halt jemand benötigt und dann wird halt der hingeschickt. Und wie ist es jetzt, wenn man zum 100. Mal schon wieder ist man selber dran? Schon wieder muss man eine Aufgabe machen, die eigentlich, das ist jetzt nicht ganz so toll. Wie reagieren wir dann? Machen wir die Arbeit ja einfach nur, weil wir sie tun müssen und ziehen dann so eine Miene und sagen, ja, schaut, ich mache die Arbeit schon wieder, hurra. Oder machen wir es, weil wir es gern machen, weil wir sagen, hey, wir wollen unserem Chef es gehorchen, wir hatten uns zwar schon wieder die Aufgabe angestellt, aber hey, wir machen das. Und er sagt uns auch, wie wir unsere Arbeit machen zu haben, nämlich nicht mit Augendienerei. Also wir sollen dann nicht da hocken und ein Lächeln aussetzen und sagen, ja, ich mag das und eigentlich könnten wir den Chef erwürgen, sondern wir sollen es machen in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten, in dem Bewusstsein, hey, Gott möchte, dass ich meinem Chef gehorche, also mache ich das. Und ich jammer nicht und ich stelle mich jetzt nicht an, sondern ich mache das einfach. Und in solchen Situationen kommt das dann heraus, ob wir den alten Menschen schon abgelegt haben oder noch nicht. Weil wie reagieren wir dann? Hocken wir dann da und schimpfen über unseren Chef, dass er so ein Hornochse ist und dass der gefälligst mal einen anderen dahin hocken soll und lästern dann über ihn, was das für ein Idiot ist? Und was für ein Problem der eigentlich mit mir hat, was ich ihm getan habe? Ist das unsere Reaktion? Ja, es kommt oft vor. Aber wenn wir den alten Menschen abgelegt haben, wirklich Jesus darum gebeten haben, dann müssen wir das nicht mehr machen. Weil wenn wir den neuen Menschen angelegt haben, wir schauen hier, steht ja vorher im Kapitel 3, steht es da. Genau, zieht nun an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander. Wenn wir all diese Dinge tun, dann werden wir es nicht schwer haben, dem Chef einfach mit Geduld und mit Demut zu begegnen, auch wenn wir schon wieder dran sind. Und ja, ich denke mal, eure Kollegen werden euch nicht wiedererkennen, wenn ihr plötzlich dem Chef in Liebe begegnet. Und ja, sie werden das nicht verstehen, warum ihr euch nicht mehr ärgert darüber, wegen so einer Aufgabe. Einfach, weil ihr jetzt ein anderer Mensch seid. Und weil der Herr euch dazu befähigt, ja, einfach das zu tun, was eure leiblichen Herren euch sagen. Und es geht aber noch weiter, denn es steht in Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Also wir sollen nicht arbeiten, um dem Chef zu gefallen, sondern wir sollen dann dort arbeiten, um Gott zu gefallen. Und immer mit dem Gedanken, Gott ist mein eigentlicher Herr und nicht der Chef. Gott steht immer noch über meinem Chef. Und wenn unser himmlischer Herr sagt, dass wir unserem irdischen Herr gehorchen sollen, dann haben wir eigentlich gar keine andere Wahl. Wenn jetzt halt jemand denkt, ja, aber mein Chef, das ist wirklich ein böser, böser Mensch, der macht das doch mit Absicht, dass er mich ärgert und dass er, wie soll ich so einem gehorchen und das auch noch mit Freude und gerne gehorchen? Vers 25 sagt, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und das gilt kein Ansehen der Person. Wir müssen uns nicht darum kümmern, ob unser Chef Unrecht tut, sondern wir müssen uns darum kümmern, dass wir das Richtige tun. Dass wir dem Chef richtig begegnen. Jeder wird seinen Lohn empfangen am Ende. Und es spielt keine Rolle, ob wir jetzt ein normaler Arbeiter sind oder ob wir ein Chef sind oder ob wir der Leiter von einer ganzen Firma sind. Es steht nämlich hier am Ende dann, es gilt kein Ansehen der Person. Das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, den Herrn zu verherrlichen und ihn zu ehren, denn dafür sind wir geschaffen. Das ist unsere Aufgabe. Und das machen wir in dem Fall, indem wir einfach das tun, was unser irdischer Herr uns sagt. Nochmal ganz kurz zu unserem Klippenspringer. Warum müssen wir nicht von der Klippe springen, wenn unser Chef sagt, spring von der Klippe? Oder wenn unser Chef sagt, du gehst jetzt dahin und sagst ihm, wenn zum Beispiel man sitzt am Telefon und jemand ruft an und der Chef sagt, ja, sag ihm, ich bin nicht da. Also wenn er sagt, wir sollen für ihn lügen oder wir sollen für ihn stehlen oder die Zahlen feststellen. Warum müssen wir solche Sachen nicht machen? Es ist nur ein kleines Beispiel bei mir in der Arbeit. Ich habe einen Schichtführer, der ist über unsere Schicht gestellt. Und wenn der Schichtführer zu mir kommt und sagt, dass ich an meiner Maschine eine andere Variante, eine andere Art von Teil fahren soll, dann muss ich das machen. Aber wenn 5 Minuten später mein Meister kommt und sagt, nein, du bleibst bei dem, was du gerade eben machst, dann muss ich meinem Meister gehorchen, weil mein Meister immer noch der Chef von meinem Schichtführer ist. Und das Gleiche ist auch anders. Wenn mein Meister mir etwas sagt, wie zum Beispiel, spring von der Klippe, dann muss ich das nicht tun, weil ich weiß aus Gottes Wort heraus, dass ich nicht töten soll, auch nicht mich selber. Und wenn also mein himmlischer Herr etwas sagt in seinem Wort, macht das und das und das und mein Chef verlangt von mir genau das Gegenteil, dann entfällt es, dann muss ich meinem irdischen Herrn nicht mehr gehorchen, weil mein himmlischer Herr etwas anderes gesagt hat. Aber solange halt das, was mein irdischer Herr sagt, nicht dem widerspricht, was mein himmlischer Herr sagt, haben wir halt zu gehorchen. Müssen wir immer abwägen. Der Schorsch hat uns mal von einer Frau erzählt, die ihren Job gekündigt hat, weil sie es nicht mehr getragen hat, dass der Chef die ganze Zeit von ihr verlangt, dass sie lügen soll, dass sie so sagen soll, ja, mein Chef ist nicht da, obwohl sie ja genau weiß, der Chef hockt hinten im Büro. Und wisst ihr, wenn wir unserem eigentlichen Herrn dann mehr gehorchen, klar, wir müssen damit rechnen, dass wir eventuell sogar unseren Job verlieren, aber Gott wird das immer belohnen und immer segnen, wenn wir ihm mehr gehorchen wie den irdischen Herrn. Solange es halt dann nicht übereinstimmt, solange jetzt nicht das, was unser irdischer Herr sagt, dem widerspricht, was Gott sagt. Genau. Wir haben es oft nicht leicht an dem Punkt. Ich möchte noch kurz auf den letzten Vers eingehen. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Kommen wir mal hin zu den Herren. Ich zum Beispiel bin auch ein Herr. In meiner Arbeit, ich habe nämlich die kleinen Lehrlinge, ich bin ein Geselle, das sind Lehrlinge, das heißt, ich bin der Herr von den Lehrlingen. Und die Lehrlinge sind meine Knechte, sozusagen. Das ist ein netter Gedanke, das finde ich toll. Und ich merke es, wenn ich dem Lehrling etwas sage, der muss das machen. Und der gehorcht mir. Und es ist aber die Frage, ich meine, Jesus, wenn ihr kurz aufschlagt, Matthäus-Evangelium, schlag mal kurz das Matthäus-Evangelium auf, bitte mit mir, und zwar das Kapitel 7. Matthäus, Kapitel 7. Den Vers 12, da sagt er zu seinen Jüngern, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Wenn du also eine Vorstellung hast, wie du dir wünschst, wie dich dein Chef behandeln soll, wenn du dich immer über deinen Chef aufregst, dann überleg doch, was macht mein Chef falsch? Und dann mach das Gleiche nicht auch bei deinen Lehrlingen. Und ja, da ist ja das Sprichwort abgeleitet, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das kennt jeder und es ist, man kennt das halt einfach und man sagt das so daher, aber das ist genau das, was er sagt. Wenn du ein Herr bist und du hast irgendjemanden unter dir, sei es normaler Arbeiter, weil du ein Meister bist oder sonst irgendwer, dann überlege dir genau, was du mit deinen Knechten tust. Weil du hast eben auch einen Herrn. Du hast zum einen irdischen Herrn und du hast einen himmlischen Herrn. Und ja, das kann oft schnell nach hinten losgehen. Und Gott möchte einfach, dass wir dann unsere Knechte so behandeln, wie wir von unseren Herren behandelt werden wollen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir gehört haben. Heute Morgen, wir haben gehört in den letzten zwei Predigten, dass wir den alten Menschen, wenn wir Kinder Gottes sind, sollen wir den alten Menschen, unsere alten Gewohnheiten ablegen und den neuen Menschen anziehen. Das können wir natürlich nicht von uns alleine, sondern wir brauchen Gottes Hilfe dazu. Wir haben gesehen, wie Paulus von uns möchte, wie der Herr möchte, dass eine Frau mit ihrem Mann umgehen soll, nämlich soll sie unterordnen, dass der Mann auch im Gegenzug die Frau lieben soll. Das ist ein Geben und ein Nehmen und das ist in allen Punkten ein Geben und ein Nehmen. Als Kind sollen wir unserem Vater gehorchen, als Knecht sollen wir unseren Herren gehorchen und als Herren sollen wir unseren Knechten das gewähren, was recht und billig ist, also auch das, was wir möchten, dass wir bekommen. Und ich denke, wenn wir den Wunsch haben und wenn wir Gott wirklich darum bitten, dass er das möglich macht bei uns, dass wir so handeln können, wie er das möchte, dann wird er uns das auch das Gelingen dazu geben und dann wird er uns helfen, diese neue Bekleidung, diese neuen Sachen anzuziehen, Demut, Liebe und all diese Dinge. Und dann werden wir in der Lage sein, ein Leben zu führen, wie Gott es möchte und wie es unserem himmlischen Herrn gefällt. Und das ist das Wichtigste, was hier auf der Erde ist, dass wir wirklich sagen, hey, wir sind Knechte von Christus. Amen.